Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geschichte ganz persönlich. Wir sind von der Zeitzeugenbörse Berlin und bei uns könnt ihr erleben, wie die Geschichte das Leben von einzelnen Menschen beeinflusst. Unsere aktuelle Serie befasst sich mit Liebesgeschichten.
Unser heutiger Gast ist John Shreve. Er wuchs in den USA auf und kam im Rahmen seines Studiums nach West-Berlin. In dieser Zeit traf er Christiane, eine DDR-Bürgerin. Er erzählt uns von einer Liebe, die durch die Mauer getrennt und dem ständigen Misstrauen der Stasi ausgesetzt kaum möglich schien. Ich bin Jakob, das Gespräch führt Jule.
Hallo John Shreve.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir sitzen hier in Ihrem Wohnzimmer. Es ist ein sehr schöner, sonniger Tag. Wir haben auch schon leckeren Kirschkuchen gegessen und werden uns jetzt mal Ihre Geschichte anhören. Und zwar haben Sie eine sehr interessante Liebesgeschichte mit Ihrer Frau, mit der Sie noch bis heute verheiratet sind, die uns auch den leckeren Kuchen gemacht hat. Und wir wollen aber erstmal anfangen mit Ihrer Geschichte. Wo kommen Sie her und wie sind Sie eigentlich aufgewachsen?
Also ich bin geboren 1952 in St. Joseph im Bundesstaat Missouri. Das ist direkt am Missouri-Fluss. Und mein Vater war LKW-Fahrer, meine Mutter Grundschullehrerin. Und wir wohnten am Stadtrand, also in Wäldern und Wiesen und so, hat man das in unserer Kindheit erlebt. Und bin ich da zur Schule gegangen. Und ja, ein ganz normales Leben auf dem Mittelwesten der USA.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie nach Deutschland gegangen sind?
Der Rotary Club in unserer Stadt, in unserem Stadtteil wollte einen Austauschschüler irgendwo hinschicken. Und aus irgendwelchem Grund haben sie mich ausgesucht. Und meine Eltern waren einverstanden und ich sollte nach England. Und in letzter Minute hat England abgesagt, der Rotary Club in Watford, England. Und dann wurden Anfragen rausgeschickt für einen anderen Standort. Und ja, ich kam nach Weilburg an der Lahn und wohnte dann in der Nähe in einem kleinen Dorf namens Brook Solms. Und ging zur Schule ein Jahr. Und da kam im Lauf dieses Jahres einmal nach Berlin zum Besuch. Und das hat mich fasziniert und hat mich dann später dazu bewegt, nach Berlin zu kommen.
Und wie alt waren Sie da zu dem Zeitpunkt?
16.
Ah, also so eine Art Auslandsjahr quasi.
Ich war eine Austauschschule.
Und haben Sie auch schon davor Deutsch gelernt oder dann erst hier vor Ort?
Nein, also das Einzige, was ich vom Deutsch wusste, ich konnte bis 10 zählen. Meine Großmutter war Deutsche, aber die Familie stammte aus Württemberg und war 1720 nach Amerika ausgewandert. Aber die Muttersprache von meiner Großmutter war Deutsch noch.
Ah, okay.
Aber sie hat nie Deutsch in meiner Gegenwart gesprochen.
Und wie haben Sie sich dann hier durchgeschlagen? Weil Sie sind ja dann hier auch zur Schule gegangen. Und
also ich ging theoretisch auf ein Gymnasium Philippinum in Warburg an der Lahn. Aber ich wurde nie angemeldet, offiziell. Und ich konnte kein Deutsch am Anfang. Nach ein paar Monaten konnte ich den Unterricht folgen schon, aber ich konnte nicht viel sagen. Und weil ich nicht angemeldet war und ich habe nicht mal an allen Kursen, allen Fächern teilgenommen, weil fortschrittliche Latein, da hatte ich kein Latein, also da war ich frei. Und da war eine kleine Bibliothek mit englischen Büchern. Und dann habe ich mir viel Zeit da verbracht. Und ich reiste dann durch Europa. Teilweise in der Schulzeit. Mich einfach schwänzt.
Ah, okay. Also man kann aber schon sagen, es hat Ihnen gefallen in Europa und in Deutschland,
yes,
oder?
Ja, ganz 100%, ja. Ich dachte schon damals, dass ich hier gerne leben würde.
Und wissen Sie noch, was Ihnen hier gefallen hat?
Sag mal, es hört sich vielleicht blöd an, das Kosmopolitische, dass so viele Kulturen und verschiedene Lebensweisen zusammenkamen. Denn ich habe nicht nur dieses Dorf erlebt, das war noch sehr konservativ und so, aber ich bin da viel rumgekommen. Und das mochte ich. Ich hatte nicht unbedingt an Deutschland gedacht, muss ich sagen. Irgendwo in Europa, dachte ich mir. Das hatte ich schon im Visier von Anfang an. Ja.
Und dann sind Sie aber erstmal wieder zurück in die USA gegangen.
Musste ich meinen Schulabschluss machen. Und dann studierte ich in Montana, eine Universität in Montana, eine staatliche Universität. Und habe Geschichte studiert, aber immer nebenbei Deutschkurse gemacht. Und dann kam ich wieder nach Deutschland und nach Marburg und habe da auch studiert. Für eine kurze Zeit. Ein Semester, zwei Semester, das weiß ich nicht mehr. Und habe da auch gearbeitet. Und dann irgendwo kehrte ich wieder nach Montana, habe mein Studium fortgesetzt und einen Abschluss gemacht. Dann habe ich an der Universität in Montana Deutsch unterrichtet und habe ein Stipendium bekommen, um meine Magisterarbeit hier in Berlin zu schreiben an der Technischen Universität. Ja, und da bin ich nach Berlin gekommen, Oktober 1977.
Ah, okay, das heißt, es gab damals schon ein bisschen so ein Hin und Her. Sie waren in Deutschland, dann wieder in den USA, dann wieder in Deutschland und hatten aber eigentlich immer so den Wunsch, vielleicht sich auch in Deutschland ein Leben aufzubauen.
Yes, das stimmt. Ich lebte in Schöneberg, hatte eine Wohnung in Schöneberg und habe an der TU kaum was gemacht. Ich habe meine Magisterarbeit geschrieben. Ich habe die Forschung dafür hatte ich schon in den USA gemacht. Und es war über Wolf Biermann, den Liedermacher. Und ich habe ihn dann auch besucht in Hamburg und er hat mir geholfen mit dieser Arbeit. Und die TU, das war nur so, damit ich amtlich hier bin. Dann ich eine Arbeitserlaubnis bekam, eine Aufenthaltserlaubnis. Ja.
Ja, na klar, irgendwie muss man ja ein Visum sich besorgen.
Mhm.
Verstehe. Und wie alt waren Sie dann zu dem Zeitpunkt und haben Sie da dann auch schon Ihre Frau kennengelernt?
77, 25 war ich. Und ich hatte durch Zufall vorher in Montana eine Brieffreundin erhalten in der DDR. Und sie sagte, ich könnte sie so besuchen, wenn ich da bin. Und ich ging rüber. Die wohnte in Köpenick, in der Kiezer Straße in Köpenick. Und wir waren da verabredet. Und sie hat mir mal ein Foto geschickt und ich habe sie dann, ich war zuerst da und ich habe sie erkannt, dass sie mir entgegenkam und wusste, oh, die besuche ich nie wieder. Die hat so einen unsympathischen Eindruck gemacht, das auch stimmte, dieser Eindruck war auch zutreffend. Aber sie sagte, ja, komm mal hoch zu meiner Wohnung, ich wohne bei ein paar Frauen in einer Gemeinschaftswohnung. Und dachte, ja, höflich muss man sein. Ich ging hoch und da waren 18 Frauen in einer Wohnung mit 3 Zimmer. Eine kleine Küche mit Kochplatten und ich glaube, meine Frau behauptet 2 Toiletten, ich kann mich nur an eine erinnern. Und sie hat ihn in ihr Zimmer gebracht, ich glaube, da waren 6 Betten in dem Zimmer und sie stellte mir eine Frau vor und diese Frau kann mich nicht erinnern inzwischen. Und dann eine andere Frau steckte was gerade in den Kachelofen. Also von hinten habe ich sie gesehen und die drehte sich um und sie wurde mir dann vorgestellt und das wusste ich.
Wirklich? Das war so Liebe auf den ersten Blick.
Worte. Ja. Dann wusste ich, hätte sie an dem Tag geheiratet. Ich wusste, mit dieser Frau werde ich mein Leben verbringen.
Aber
da war ich so sicher.
Woran merkt man das? Sie haben noch nicht mal sich unterhalten.
Viele behaupten, sowas gibt es nicht. Aber es gibt sowas.
Sie haben es einfach
Frau
gespürt.
Diese Geschichte hat es gegeben.
Ja.
Und das war wirklich, es war wichtig, dass es mir so extrem getroffen hat, dass wir die Jahre durchgestanden hat, bis wir zusammen sein könnten. Ich glaube, wenn ich nicht so sicher gewesen wäre, hätte ich das nicht durchgehalten. Hm. Denn von dem Moment, bis wir zusammen sein dürften, vergingen 5 Jahre und 4 Monate.
Und dazu kommen wir jetzt.
Ja.
Aber jetzt nochmal erstmal zu diesem Kennenlernen-Moment. Mhm. Also das hört sich ja wirklich magisch an, so ein bisschen wie man sich das vorstellt, wie vom Blitz getroffen quasi.
So war es.
Sie sehen sie und wissen sofort, das ist die eine.
Ja.
Und ihr Name ist Christiane.
Mhm.
Und wo wurde sie geboren und was ist so ein bisschen
sie
ihr Hintergrund?
Sie wurde in Wiesenburg geboren, Wiesenburg-Mark, aber stammte aus dem Dorf Reetz, das nur ein paar Kilometer von Wiesenburg ist. Und ihr Vater war Tischlermeister und ihre Mutter arbeitete bei der LPG, der Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Und sie studierte dann in Dresden später und die war gerade mit dem Studium, Wirtschaftsingenieurin war sie, gerade mit dem Studium fertig, das war ihre erste Arbeitsstelle.
Mhm. Okay, das heißt, sie war auch so ungefähr in ihrem Alter, ungefähr im selben Lebensabschnitt.
2 Jahre jünger ist sie.
Mhm. Mhm. Und das heißt, sie haben sich da jetzt zum ersten Mal kennengelernt, mhm, in dieser Wohnung. Haben sie da dann auch schon länger Zeit miteinander verbracht? Oder?
Nee, als ich nach Hause ging, wusste ich noch nicht mal ihren Namen. Ich war so aufgeregt, ich hatte es vergessen.
Ach so, Sie haben den vergessen, okay.
Ich wusste nicht von ihr, wusste nicht, was für eine Person das ist, ob sie einen festen Freund hatte, was sie übrigens hatte oder sonst. Aber ich wusste es.
Ja,
das war mir alles egal. Ich wusste, das wird da werde ich irgendwie...
Damals konnte man ja auch keine Handynummern austauschen. Das heißt...
Niemand im Osten hat ein Telefon. Das war genau. Nicht nur 100 Familien hat ein Telefon.
Und wie haben Sie dann Kontakt gehalten oder wie haben Sie sich wiedergefunden?
Ich bin immer wieder und immer wieder rübergegangen. Ich habe sie besucht ständig. Am Anfang hieß es nach außen hin, ich besuche die Brieffreundin. Weil meine Frau hat noch nicht mich richtig viel wahrgenommen.
Ach so.
Die und das wuchs so langsam.
Ah, das heißt, wenn man Sie jetzt fragen würde, Sie hat es nicht auf den ersten Blick gemerkt und hat es vielleicht auch gar nicht so mitbekommen. Sondern brauchte ein bisschen länger, um das zu verstehen.
So war es.
Und Sie waren aber hartnäckig.
Ich war hartnäckig. Das hieß, ich weiß noch, ich gehen wollte, das allererste Mal, jemand sagte, wir haben doch eine Feier an irgendeinem Tag, in den nächsten paar Tagen danach. Vielleicht willst du kommen. Aber ich glaube, das war auch so aus Höflichkeit, haben Sie gesagt, weil ich da stand. Und ich dachte, da bin ich da.
Ich komme.
Und ich habe mich dafür gesorgt, dass ich neben meiner jetzigen Frau saß. Und dann habe ich dann ihren Namen erfahren und dass sie einen Freund hatte und so weiter. Und was sie studiert hatte und so. Ein bisschen was der Übliche, wenn man sich kennenlernt.
Ach so, also sie war vergeben zu dem Zeitpunkt.
So was.
Das ist natürlich auch ein relevantes Detail, würde ich sagen. Und Sie haben trotzdem nicht aufgegeben.
Nein. Nein. Ich dachte, manchmal weiß man etwas und kann es nicht erklären.
Okay, also das heißt, die Situation ist, Sie haben zu dem Zeitpunkt in West-Berlin gewohnt und sind einfach immer wieder über die Grenze, um Christiane in Ost-Berlin zu besuchen.
Ja.
Und dann hat sich schon langsam was zwischen Ihnen entwickelt, oder?
Ja. Irgendwann hat sie sich von dem Freund getrennt. Und da war ich da.
Da waren Sie dann zur Stelle.
Und dann, ja, dann wurden wir langsam ein Paar. Und da vergingen einige Monate. Sie hat ihren festen Wohnsitz von dem Dorf, wo sie aufgewachsen war, nach Berlin verlegt. Mit dem Gedanken, wenn sie einen Ausreiseantrag stellt, ist es vielleicht in der Großstadt einfacher als auf dem Lande. Ob das stimmt, wissen wir noch heute nicht, ob das gestimmt hätte. Denn es ist wirklich darauf angekommen, irgendwann war mein Stipendium vorbei. Und ich hatte keine Arbeitserlaubnis. Ich konnte nicht bleiben. Und ich wollte so bald wie möglich zurückkommen. Und das tat ich auch. Ich habe da für Monate in den USA gearbeitet, wo meine Eltern wieder gewohnt und hat da gearbeitet, in einer Schule, als Hausmeister. Und als ich jetzt genug Geld hatte, kam ich wieder. Aber irgendwie da war die Spannung, dieser Gedanke, Ausreise, das ist ein Riesenschritt damals gewesen. Das noch, oder ich in die DDR, was für mich immer undenkbar war. Also ich kannte das Land schon. Es wäre einfach unrealistisch gewesen. Und ich wollte auf keinen Fall, dass meine Kinder in diesem Land aufwachsen. Also diese Spannung führt dazu, dass Christiane sich von mir getrennt hat. Und ich musste dann in die USA zurückkehren. Und wir hörten nichts voneinander über ein Jahr. Nichts. Ich habe Briefe geschrieben. Sie sagt, ein paar sind angekommen, aber ich glaube nicht alle. Und ich habe nie von ihr was gehört. Bis, das Jahr kann ich nicht mehr sagen, bis zu meinem Geburtstag eines Tages, ich hatte einen Professor da, mit dem ich befreundet war. Und ich hatte öfter auf sein Baby aufgepasst, als Babysitter. War nur ein Baby. Und eines Tages wollten er und seine Frau ins Kino und ich habe auf das Kind aufgepasst. Und ich saß in ihrem Haus und es klingelte. Und erstmal wollte ich nicht rangehen, weil ich dachte, das hat mit mir nichts zu tun. Dann dachte ich, oh, sind die Eltern, die wollten vielleicht wissen, ob alles in Ordnung ist.
Also das Telefon oder es klingelte an der Haustür?
Nee, an der Telefon.
Ah.
Und ich ging ran und es war meine Mutter. Noch heute weiß ich nicht, woher sie wusste, wo ich war und wie sie auf diese Telefonnummer kam. Sie wusste den Namen von diesem Professor, dass wir befreundet waren, aber irgendwie, und ich habe leider nie gefragt, wie sie das wusste. Auf jeden Fall, die sagt einfach, Christiane hat angerufen, um dich zum Geburtstag zu gratulieren. Und ich sage, was hat sie noch gesagt? Nichts. Sie hat dich nur gratulieren wollen. Und Christianes Englisch damals war noch nicht so gut, wie es heute ist. Ja, und ich wusste nichts mehr als das, dass sie angerufen hatte. Auf jeden Fall, ich habe ein Arbeitsangebot ausgeschlagen in Montana, in der Bibliothek wäre es gewesen. Und ich lebte sehr gerne da. Es war ein wunderbarer Ort zu leben, zu wohnen, in den Rocky Mountains und Ich habe viele Freunde da und ich wusste, da gebe ich alles auf, um wieder nach Deutschland zu kommen. Christiane wusste nicht, dass sie kommen.
Nur wegen einem Anruf.
Mhm. Und ich suchte, ich musste eine Arbeit haben. Ohne Arbeitserlaubnis. Damals war es noch viel strenger als heute. Und ich habe eine Möglichkeit als Lehrassistent an einer Handelshochschule in Bremen. Sollte ich Englisch unterrichten. Aber in Bremen. Christiane wohnt in Berlin. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit, da zu arbeiten. Und ich bin das Erste, nachdem ich mich da angemeldet hatte und hatte ziemlich schnell ein Zimmer gefunden, da bin ich nach Berlin gefahren. Und ich wusste, wo sie arbeitet und wann sie Schluss hatte und welchen Weg sie nach Hause ging, weil sie wohnte ganz in der Nähe von der Arbeitsstelle. Und ich ging einfach hin und habe sie gewartet. Und ich sah sie, sie redete mit einer Freundin, die ich auch kannte. Und die Freundin hat mich gesehen und hat Christian auf die Schulter getippt und sagt, guck mal. Und dann, ich ging ein paar Mal hin und her, ich trampte immer über Nacht nach Berlin, wenn ich, soweit ich könnte. Ich habe sogar manchmal geschwänzt in der Arbeit. Es gab immer Ärger. Und wir waren zusammen, wollten zusammen bleiben, aber dieser Druck und diese Gedanke vom Ausreise und führte dazu auf jeden Fall, dass wir uns wieder getrennt haben. Und am Ende landete ich in Frankreich, habe gewohnt, in Zentralfrankreich, in der Nähe von der Stadt Dijon. Und da war ich einige Monate und irgendwann mal ging ich zum nächsten Dorf, wir hatten kein Telefon in dem Haus, wir hatten auch kein Strom, kein Wasser, nichts, war ein sehr primitives Haus. Ging ich zu dem nächsten Dorf und hatte die Telefonzelle benutzt da und habe Christiane auf Arbeit angerufen. Sie hatte zu Hause kein Telefon und musste durchfragen den Betrieb, bis ich sie, ihr Büro erreichte. Und ich sagte, ich würde gerne zurückkommen nach Berlin. Sie sagt, komm. Und ich trampte dann zweimal hin und her, um alle meine Sachen da nach Berlin zu transportieren. Und dann haben wir uns entschlossen, jetzt ziehen wir es durch. Das war die letzten 18 Monate, bevor wir heiraten durften, bevor sie ausreisen durfte.
Und seitdem sind sie zusammen?
Ja.
Also ich muss sagen, ich finde das eine unglaublich rührende Geschichte, weil sie so ein tiefes Vertrauen hatten in diese Beziehung, dass sie ja auch ihr Leben in den USA einfach aufgegeben haben und keine Mühe gescheut haben, immer wieder sich irgendwie ein Visum zu besorgen und nicht nur das, sondern ja auch immer irgendwie über die Grenze zu kommen nach Ostberlin, um sie zu besuchen. Was gab es da auch für Schwierigkeiten oder ging das immer reibungslos oder können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
Im Grunde ging es nie reibungslos, aber ich meine, wenn ich Glück hatte, dann war es nicht sonderlich schwierig, aber das war eher die Ausnahme. Also ich ging zuerst über Checkpoint Charlie, das ist bekannt. Das ist der Name aus dem Westen. Im Osten hieß es Friedrichstraße, Zimmerstraße. Und ich ging immer darüber, weil ich einfach kannte. Und das Problem war, das ging hunderte Male hintereinander, dass sie mich kannten. Mein Gesicht, mein Name war bekannt. Es war so weit, dass ich manchmal übersetzte, wenn sie Probleme hatten. Dolmetschte, wenn sie Probleme hatten mit irgendwelchen Ausländern, die kein Deutsch könnten, oder die bei Englisch könnten, wie Palästinenser zum Beispiel, dass sie mich so gut kannten, dass sie mich gefragt, können Sie da helfen? Da? Das war so weit. Aber ich meine, fast jedes Mal, wenn ich durch die Passkontrolle war, nie ein Problem. Aber dann kam es zum Zoll und da gab es oft Probleme. Also die hatten kleine Kabinen, ich wurde meistens abgeführt, musste alles die Tasche, alles Taschen leeren, die haben mich abgetastet. Und oft, ein paar Mal haben die gesagt, sie müssen sich jetzt ausziehen. Und ich habe gesagt, das tue ich nicht. Aber ja, es ging immer. Ich kam immer durch. Ich habe sogar Sachen geschmuggelt, wie Kassetten, die verboten waren. Immer so hinter an meinem Rücken, auf einer Gürtellinie, wo sie mich abgetastet haben. Die haben den Gürtel gemerkt und nichts. Also das ging relativ gut. Aber manchmal haben sie mich einfach festgehalten lange. Und hin und wieder haben sie mich zurückgeschickt. Also ich durfte nicht einreisen. Und natürlich, wenn Christiane mich in der Nacht, das war immer nach Mitternacht, kurz nach Mitternacht, mitten in der Nacht, wenn ich nicht einreisen durfte, es kam nicht so oft vor, aber es kam vor, ich hatte keine Möglichkeit, Christiane Bescheid zu sagen, dass ich nicht komme. Sie hat kein Telefon, wir hatten keine Möglichkeit, sie zu benachrichtigen, dass es nicht geht. Und ich musste bis zum nächsten Tag warten und den Umbau probieren. Und dann hatte ich die ganze Nacht nicht geschlafen, die hatte die ganze Nacht nicht geschlafen.
Wow.
Weil es ist einfach nicht wie heute. Es gab, die Kommunikation waren primitiv. Nee, war nicht existent. Das ist genauer. der Ausdruck.
Boah, ja. Das klingt ja wirklich nervenaufreibend.
Das war nervig. Das war sehr anstrengend, muss ich sagen. Und es kam, dass ich immer von ihr, sie da zu der Zeit im Stadtteil Baumschulenweg wohnte. Ich musste mit der S-Bahn dann bis Alexanderplatz und dann mit der U-Bahn bis Stadtmitte und dann über Checkpoint Charlie. Und dann habe ich da gewartet bis Mitternacht, dann bin ich halt den Rückweg gemacht. Und eines Tages wollte ich in die U-Bahn steigen am Alexanderplatz und sehe, die U-Bahn war geschlossen wegen Bauarbeiten. Und es war natürlich, ich musste Mitternacht über die Grenze sein, sonst gab es Ärger. Und ich musste dann bis Friedrichstraße fahren und die ganze Friedrichstraße runterlaufen. Und dann eines Nachts, da kam ich runter und es war vielleicht, ich schätze, 11:30 schon. Und ich musste diese lange Strecke, ein paar Kilometer war es schon, bis zur Grenzübergang. Und einfach mal standen da vor dem Ausgang von Bauernhof und die Railing da, 4 Polizisten. Aber das gab öfter. Und ein Polizeiwagen mit noch weiteren 4 Polizisten war direkt da geparkt. Ich ging raus und ging nach rechts über die Georgenstraße, das ist direkt neben dem Bahnhof. Und dann merkte ich, die 4 Polizisten liefen mir hinterher. Und als ich über die Straße ging, dann 2 haben sich da vor mir hingestellt, 2 hinter, und die haben mich begleitet. Also du musst dich ja vorstellen, es war 11:30 in Ost-Berlin. Er hat 2 Polizisten vor mir, die liefen, 2 hinter mir. Und ein Polizeiwagen mit weiteren 4 Polizisten. Ganz langsam, da lang. Ich dachte, das ist eine schöne Ehrenformation hier. Wa? Und als wir in der Mitte von der Friedrichstraße zwischen den beiden Fahrbahnen, die haben sie mich umringt, 8 Polizisten. Und es klingt wirklich heutzutage, wenn ich zurückblicke.
Einfach nur absurd.
Ja, so absurd. Und ich fragte, was wollen Sie von mir? Und sie sagen, es ist Personenkontrolle. Ihr Ausweis bitte. Ich sage, nee, ich möchte gerne wissen, warum Sie meinen Ausweis haben wollen. Ich sage, es ist eine ganz normale Routinekontrolle. Ich sage, Sie brauchen 8 Polizisten, um eine Person zu kontrollieren. Mitten in der Nacht, wo kein Mensch hier ist. Ich sage, das glaube ich nicht. Und der fing an, sie sind verpflichtet, Behörde der Deutschen Demokratischen Republik sie auszuweisen. Und so hat sie aufgeregt. Ich habe noch ein bisschen gewehrt und mich gewartet. Und irgendwann wusste ich, ich muss es mitmachen. Also komme ich mich über die Grenze. Und dann, das habe ich später viel oft erlebt, wenn sie kontrolliert wurden aus Berlin, was sehr häufig vorkam, dass sie meinen Pass da, die haben meinen Namen vorgelesen und befragt nach der Aussprache. Vorname, Nachname, schrieb es nicht, wie es geschrieben ist, würde man nicht auch kommen gleich. Und dann hat mein Geburtsdatum und Geburtsort vorgelesen und alles, was Information da war. Und später erfuhr ich, kam ich mir klar, die hatten ein Mikrofon hier. Dadurch haben sie Informationen gesammelt, die mich das vorgelesen hat. Und dann das wurde abgeschrieben. Und die haben mich da aufgehalten. Ich schätze, das war vielleicht 11:45. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht hätte ich nur 15 Minuten, um eine ziemlich lange Strecke, das ist der Grenzübergang. Und ich sage, die haben mich angesetzt und gesagt, es ist ganz schön spät. Ich habe auf seine Uhr geguckt und ich sage, ja, stimmt. Aber Sie müssen sich beeilen, sagt er. Und die haben mich gehen lassen. Und dann bin ich so, also 50 Schritte mindestens so langsam wie möglich bin ich gegangen. Ich dachte, nee, ich mache da nicht mit. Aber sobald ich aus der Sicht war, weiter war,
okay.
Ich habe wirklich kurz vor 12 die Grenze erreicht. Und der Erste, was ich sah, ist, der Grenze machte so, guckt das in der Uhr an. Ich sagte, da war gerade so. Und dann war ich 5 Minuten später, nach Mitternacht, bin ich eingereist. Also das war das Dramatischste, was ich erlebt habe. Aber häufig war einer hinter mir her. Denn das habe ich gesehen. Ja. Und ich da, sie hat mich mal abgefangen, auch mit einem, so der kannte sich als Journalist aus, wollte mich ausfragen und über mein Studentenleben in West-Berlin. Und ich habe ihn nach seinem Journalistenausweis gefragt, nur hat er es zufällig vergessen. Nach seinem Ausweis, der Ausweis stand immer der Beruf. Ah, seinen Ausweis hat er auch vergessen. Die waren verpflichtet, die Bürger waren verpflichtet, immer ihren Ausweis bei sich zu haben. Und ich dachte, nee, ich kann nicht wissen, für wen sie arbeiten. Ich gehe davon aus, die Staatssicherheit.
Haben Sie ihm sogar so offen gesagt.
Ich habe es gesagt. Ja. Und der, nö. Sag, wissen Sie, geben Sie sich weiter. Und Erich Mielke, der Chef, sagt, er kann mich im Arsch lecken.
Sie hatten aber schon ganz schön viel Selbstbewusstsein, muss ich sagen.
Ach, Das war an der Grenze, war das so ein Open mit der Polizei in der DDR. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant jetzt. Ja, ich weiß. Aber ich fühlte mich diesen Leuten ehrlich gesagt überlegen. Weil diese Grenze waren nicht die hellsten Köpfe auf der Welt. Und die haben so dämliche Fragen gestellt. Und die Polizei, ich dachte, ey, was habe ich zu verlieren? Soll ich da Katzenbücken machen vor diesen Leuten und immer so tun, als hätten sie etwas zu sagen über mein Leben? Und ich habe das einfach, das ist meine Einstellung. Ich mache das nicht mit. Ich tue, was ich tun muss, um über die Grenze zu kommen. Also ich wollte nicht, dass sie mich aussperren. Aber wenn sie mir blöde Fragen gestellt, wenn sie mich gefragt haben, sagen, ich muss mich ausziehen, da habe ich immer gesagt, hier, das mache ich nicht mit. Mache ich nicht. Später haben wir, als wir Kinder waren, wir reisten mit dem Auto drüber. Manchmal haben sie gesagt, wir sollten die Kinder mitten in der Nacht, im kalten Nacht aus dem Auto nehmen und so. Das habe ich immer abgelehnt. Ich kam immer durch. Ich habe mich auch außer einer Ausnahme nie aufgeregt. Ich war immer sachlich und ruhig und einfach bestimmt sagt, das mache ich nicht.
Ah, das ist gut.
Und das ging. Bis auf eine Mal immer. Manchmal haben sie mich ausgesperrt, trotzdem. Aber es kam nicht so eine Konfrontation. Und es war meine Einstellung. Die DDR war kein legitimer Staat. Meiner Ansicht nach, niemand hat die gewählt. Und die hat nichts mehr zu sagen. Das war meine persönliche Einstellung, damit ich das irgendwie damit klarkommen könnte. Mit diesen ganzen ständigen Kontrollen. Ich reiste da 4-5 Mal die Woche drüber. Jahrelang.
Und das, was Sie jetzt so beschreiben, also Ihre Einstellung auch zur DDR, war ja dann auch der Grund, warum Sie sich geweigert haben, da hinzuziehen, oder?
Nein, das wäre ein unmögliches Leben gewesen. Also Leben in der DDR, nee, das war, ich kenne Leute aus der DDR, die aufgewacht sind, auch so schlimm war es nicht, es war so schlimm. Und das Materielle, dass es häufig nichts zu kaufen gab, ich musste Toilettenpapier manchmal bringen und Wattestäbchen für ein Baby und alles Mögliche über die Grenze bringen, das es da nicht gab oder war ganz knapp, das meine ich gar nicht. Aber diese Bevormundungen, diese Heuchelei, dieser Staat wurde aufgebaut auf Heuchelei. Leute haben gesagt, was sie sagen sollten, damit sie keine Ärger kriegen. Aber das Anpassung, die aus Angst funktionierte, dass die Leute mitgemacht haben. Und ich kannte aber einige auch, die einfach nicht mitgemacht haben. Ja, manchmal haben sie Nein gesagt. Die kamen meistens, die konnten weiterleben, sagen wir so. Manchmal müssen sie einiges einstecken in Ausbildung oder Arbeitsstelle, aber man könnte weiterleben.
So war es ja bei Ihrer Frau auch, oder? Sie hat es doch auch in ihrer Karriere beeinflusst, dass sie dann zusammengekommen
sind. Ja, nachdem sie den Ausreiseantrag gestellt hat, wurde sie entbunden von allen ihren Ämtern in dem Betrieb. Sie war Abteilungsleiterin und sollte dann noch eine Stufe höher gehen. Die hat schon ein Ausbildungsseminar, war sie angemeldet, sollte sie weiterkommen. Und das wurde alles weg. Da kam alles weg. Sie ist entlassen worden, praktisch aus diesen Ämtern. Sie wurde nicht entlassen von der Firma. Da kamen sie in die Produktion. Aber sie hatte das Glück, dass sie nicht lange nachdem sie in die Produktion gekommen ist, also praktisch körperliche Arbeit an Band, die schwanger wurde. Die DDR hatte Gesetze, die Mütter, werdende Mütter schützten. Und das galt auch für meine Frau. Und da hatte sie Glück gehabt, dass es nicht so lange dauerte. Aber ja, im Betrieb war sie dann geschnitten. Ja.
Ja, und sie wollte ja auch gar nicht in der Produktion arbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da hat dann die Schwangerschaft sie fast so ein bisschen rausgerettet.
Er hat sie rausgerettet, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und da hat sie einen Antrag, als dieser Antrag gestellt wurde, dann wussten wir natürlich überhaupt nicht, wie es weitergeht, wie lange das dauert.
Also das heißt aber, ursprünglich war das Ziel, dass sie dann, also dass ihre Frau mit ihnen zusammen in die USA auswandert.
Das war der Gedanke, ja. Das war unsere Entscheidung am Ende. Sie mussten erstmal einen Antrag stellen auf Eheschließung mit einem Ausländer und anschließend Ausreise. Das waren praktisch zwei Anträge. Und ich weiß aus unserer Stasi-Akte, dass die zuständige Dame im Rathaus Treptow wollte ihr das ausreden. Und die Antwort von meiner Frau war, ich habe mich entschieden und das mache ich durch. Und meine Frau kann stur sein. Wenn sie sich entschieden hat, dann zieht sie es durch. Gott sei Dank. Nee, da war nichts zu machen. Sie ist jede Woche hingefahren und fragte, wie es weitergeht. Und sie haben gesagt, sie soll nicht kommen, das bringt nichts. Sie ist trotzdem jede Woche hingefahren. Und ließ sich nicht abwimmeln.
Und am Ende war sie ja dann auch erfolgreich, oder?
Am Ende, aber erst mal nach ein paar Monaten. Ich kann nicht genau sagen, wie viel Zeit. Das muss ich nachgucken. Es wurde abgelehnt, den Antrag. Da wusste man nicht weiter.
Also erst der Antrag auf Eheschließung?
Erstmal. Auf Eheschließung war abgelehnt. Und da hat man keine Ahnung. Der erste Antrag für uns war dann der Anfang, dachten wir, von einer Zeit, die wir durchstehen müssen und dann irgendwann mal heiraten. Können wir heiraten. Aber nach dieser Ablehnung hatten wir keine Ahnung, wie lange es dauert. Denn sie dürfte keinen zweiten Antrag stellen, bis die Bedingungen des ersten Antrags sich ändern. Ah. Das hieß konkret, bis das Kind zur Welt kam. Und das haben sie mehr oder weniger gesagt. Okay? Mhm. Und dann, unsere Tochter ist geboren worden und ich habe dann die Vaterschaft anerkannt, musste auch Alimente sagen, bezahlen, Investgeld natürlich. Ja, und dann konnte sie einen neuen Antrag stellen. Und nach dieser Ablehnung, als ich wieder in West-Berlin war, ging ich zum Amerika-Haus. Damals war das eine richtige kulturelle Einrichtung. Jetzt ist das Haus leer im Grunde. Und die hat eine Bibliothek. Und ich habe die Adressen von meinem Senator aus dem Bundesstaat, wo ich Wähler war noch. Das war Missouri damals, wo ich aufgewachsen war. Und von dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Senat und von dem Vorsitzenden von der republikanischen Fraktion im Senat. Ich habe die alle drei Briefe geschrieben, ob sie mir helfen können, ob sie sich wenden könnten und die Botschaft und Druck ausüben könnten. Und ich habe von diesen drei Männern nie was gehört. Aber das war entscheidend. Dieser Schritt war entscheidend, dass wir dann heiraten dürften. Wir haben es später aus der Stasi-Akte erfahren, dass sie sich an die DDR-Botschaft gewendet haben. Und am Ende, das Außenministerium der DDR hat das akzeptiert. Und die haben es praktisch weitergeleitet an die zuständige Behörde, Innenabteilung von Rathaus Treptow. Das wird genehmigt. Die Entscheidung, dass wir heiraten dürften, fiel in August 82. Wir erfuhren davon im November. Das heißt, diese Zeit war völlig sinnlos. Und ich bin mehrmals die Woche über die Grenze gegangen. Jedes Mal 30 Mark bezahlen. 5 Mark für Visum und 25 Mark Umtausch. 1:1.
Boah, ja, Sie haben ja wirklich alles getan, um mit Ihrer Frau zusammen zu sein. Wirklich sehr rührend. Und dann wurde Ihre Tochter geboren, Ihre gemeinsame. Und dann haben Sie auch noch später ein zweites Kind bekommen, richtig? War das dann auch kurz danach?
Irgendwann mal im November, ich vergesse das Datum, aber im November hieß es, wir dürfen heiraten. Christiane war wieder im Rathaus und das wurde ihr mitgeteilt. Und wir hatten viel zu tun. Ich musste alle möglichen Dokumente vorlegen, teilweise Dokumente, die es in Deutschland gar nicht gibt oder in Amerika gar nicht gibt und hier verlangt wurden, wie Führungszeugnisse, so, das gibt es bei uns nicht. Und dann dürfen wir heiraten. Und müssen, aber das heißt nicht, dass sie ausweisen dürfte. Ich durfte nicht mehr, das ging nicht.
Okay, also das heißt, das erste Ziel haben Sie schon mal erreicht.
Wir waren verheiratet.
Genau. Und jetzt war aber das Problem, dass Ihre Frau immer noch nicht die Ausreisegenehmigung bekommen hat.
Die haben gesagt, das könnte ich nicht sagen, weil die Ausreise erfolgt ist. Das war nicht vorgesehen. Vorgesehen sicher. Wir wussten, im Hintergrund war, das Außenministerium hat entschieden, dass das passieren wird, aber die haben es hingehalten. Also fast 3 Monate, bis sie ausreisen könnte. Und in der Zeit, ich dachte, wir reisen bald aus. Habe meine Arbeit in West-Berlin gekündigt. Ich hatte immer wieder ein Dauervisum beantragt, dass ich nicht diese tägliche hin und her müsste. Und es wurde immer abgelehnt. Und Christiane überzeugte mich da, nochmal zu versuchen. Also bin ich zum Reisebüro der DDR gegangen, in der Charlottenstraße, und habe das beantragt. Und es wurde tatsächlich genehmigt. Und ich ging über die Grenze und die haben meinen Pass gestempelt, Dauervisum, und für diese Adresse in Baumschulenweg. Da war Marienthaler Straße 4. Und ich kam hin und an dem Tag musste Christiane, wurde in ihr Betrieb zitiert. Also sie musste erscheinen da. Und ich habe auf unsere Tochter aufgepasst. Und sie kam wieder und teilte mir mit, dass ich jetzt Hausverbot hatte. Diese Wohnung gehörte dem Betrieb. Und sie war praktisch Untermieterin. Und da war noch eine junge Frau in dieser Wohnung. Die Wohnung war nicht, du hast nicht die ganze Wohnung, du hast ein Zimmer.
Also sie hat ein Hausverbot bei dem,
ich habe ein Hausverbot
bei der Wohnung ihrer
vor
Frau.
Der Wohnung von meiner Ehefrau.
Ach du meine Güte.
Am gleichen Tag, an dem der Außenminister der DDR mir ein Visum, Dauervisum, für 6 Monate für die gleiche Adresse gegeben hat. Und die Christiane, es wurde von ihr verlangt, dass sie unterschreibt, dass ihr Ehemann ihre Wohnung nicht betritt. Sie hat aber gesagt, ich muss darüber nachdenken. Sie hat so lange darüber nachgedacht, dass ihr Oma hinfällig war.
Ach so, okay.
Also wir haben aber gespielt, welche Fenster ich verschwinde hinten, wenn die vorne reinkommen, gehe ich da raus. So.
Oh nein, das heißt, sie hatten jetzt sogar...
Aber es war so absurd, an dem Tag dachte ich, nee, also heiratest du endlich und dann kannst du die Wohnung deiner Frau nicht betreten, theoretisch. Aber es hatte keine Auswirkung in der Tat.
Aber was glauben Sie, warum hat man es Ihnen so schwer gemacht?
Christiane hat sich der DDR widersetzt. Und Christiane war kein politischer Mensch in dem Sinne in der DDR. Sie war nicht eine, der so engagiert war. Sie war nie in der SED. Sie waren in den notwendigen Organisationen, wo es nicht anders ging. Deutsch-Sowjetische Freundschaft und der Demokratische Frauenbund, glaube ich. Und fast jeder war da drin. War bedeutungslos im Grunde. Aber eine Partei oder so war sie nie. Auch nicht in den Blockparteien. Sie wäre nie ausgereist. Jetzt hätte sie mich nicht kennengelernt. Hat sie gesagt, sagt sie noch heute. Aber als dieser Antrag erst abgelehnt wurde, an dem Tag habe ich erkannt, die Augen gingen auf, was das für ein Land war und wie sie mit ihren Leuten umging. Denn sie fragte, warum wird das abgelehnt? Und die Frau hat gesagt, der Staat ist ihnen keine Erklärung verpflichtet. Also, die sagen einfach nein. Und ich weiß, ich fragte, was ist passiert? Und sie sagte, sie haben entschieden, dass ich nicht ausreisen darf, ohne Begründung. Und jetzt kann ich nach Hause gehen und den Rest meines Lebens, der Planung für den Rest meines Lebens einfach umschmeißen. Und die war wütend. Von dem Moment an, da war klar, es gibt nicht anders, wir müssen hier rauskommen, weil sie wurde auch nicht mehr da.
Ja,
das war der Moment, diese Ablehnung, wo Christiane wirklich, das sind die Schuppen vom Augen gefahren und da wurde sie auch weg. Die Natur dieses Staates war ihr dann absolut klar.
Und letztendlich wurde Ihnen die Ausreise dann aber genehmigt?
Also nachdem ich diese Dauervisum hatte, da ging fast, ich habe fast nach Ost-Berlin gewohnt. Ich ging selten nach West-Berlin. Kostet natürlich viel Geld. Ich musste trotzdem jeden Tag 25, aber nur einmal die 5 Euro. Jeden Tag 25. Aber die letzten paar Monate habe ich praktisch in Ost-Berlin gelebt. Und meine Frau hatte viele Wege zu zurücklegen. Also Abmeldungen bei der Bank, bei Banken, wo sie nicht mal ein Konto hatten, bei der Gaswerk, bei der alles Mögliche. Musste sie abmelden, als die Ausreise genehmigt wurde. Und da musste ich auf unsere Tochter aufpassen.
Ah, okay. Also das heißt, dann wurde Ihnen die Ausreise genehmigt.
Dann wurde Ihnen die Ausreise genehmigt. Ich glaube, es war 14 Tage hatte sie. Kann mich täuschen, das vielleicht war 3 Wochen. Aber wir haben ein paar Wochen festgesetzt, da musste sie die DDR verlassen. Ihr ganzer Umzug musste organisiert werden. Ich habe ihr ganze Möbel mitgenommen, alles. Und da kamen Kisten, Riesenkisten wurden geliefert, mussten alle reinpacken. Und da irgendwo saßen wir auf diesen Kisten und die wurden dann abgeholt und die Wohnung war leer. Und irgendwann mal waren wir dann nach Schönefeld gefahren und dann waren wir weg. Und sie war schwanger mit unserem zweiten Kind. Aber die war nicht zum Arzt gegangen, weil wir Angst hatten, wenn sie erfahren, die Behörden erfahren, dass sie schwanger ist, dass sie vielleicht warten müssen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. War vielleicht irrational, aber wir hatten diese Angst.
Ja, ist ja auch verständlich, weil
sie ist erst zum Arzt gegangen in Amerika. Und dann hat sie erfahren, bei uns wird nicht Versicherung bezahlt. Und es hat ein Vermögen gekostet, ein Kind zu kriegen. Und das war der erste Schock. Und nach 5 Monaten, sie wollte wieder nach Deutschland. Ich hatte gerade einen Vertrag bekommen von der Universität, wo ich hätte unterrichten können. Ohio State University. Und ich habe es zurückgeschickt, ohne nicht unterschrieben. Und wir sind wieder zurückgekehrt nach West-Berlin.
Nach all den Strapazen, die Sie aufgenommen haben, um ausreisen zu können.
Ja, sie wollte, die kam nicht klar in Amerika. Sie hängen an ihrer Heimat, an ihrer Familie und war so.
Und das heißt, da waren Sie dann schon eine kleine Familie, also sowohl Tochter als auch Sohn waren geboren?
Nein, der Sohn ist noch hier geboren worden, in West-Berlin. Ah. Wir kamen wieder, sie war hochschwanger und wir mussten erstmal in dem Übergangsheim in Marienfelde, das war, wo die Flüchtlinge aus der DDR und andere Staaten erstmal untergebracht wurden und registriert. Da war ich sogar auch da, wo ich nicht durfte. Christian hat mich reingeschmuggelt. Da war ich auch für eine Tochter aufpassen müsste, wenn sie die ganze Wege erledigen müsste, die verschiedenen Stellen, die anlaufen müsste. Und dann die Sicherheit von den drei westlichen Alliierten, muss sie durch eine Befragung über sich ergehen lassen. Und dann sind wir in ein Rotes Kreuz Flüchtlingsheim an Tempelhofer Ufer gezogen. Das ist jetzt ein Hostel heutzutage. Ich durfte mitwohnen, eigentlich durfte ich nicht wohnen als Ausländer, aber ich durfte mitwohnen, weil ich Angst hatte. Eine hochschwangere Frau, da passiert was, ist keiner da. Und ich habe eine Genehmigung bekommen, ich habe da auch gewohnt. Und die Tochter hat da laufen gelernt. Und dann haben wir eine Wohnung gefunden und 10 Tage später kam unser Kind, unser Sohn zur Welt. Ja? Aber da war ein Moment in unserem Leben, nachdem wir zurückgekehrt nach Berlin. Wir waren verheiratet, wir hatten eine Tochter, meine Frau war hochschwanger, wir hatten keine Arbeit, kein Geld und keine Wohnung.
Und hatten Sie überhaupt Genehmigung, in West-Berlin zu leben? Das schon.
Meine Frau war doch Deutsche.
Okay.
Und ich musste dann natürlich zur Polizei, aus in der Polizei, aber dann, ich war verheiratet mit einer deutschen Frau und dann das ging. Ja. Mhm. Und das war unser Anfang. Von was?
Von nichts.
No.
Ja.
Und wir sind ungefähr bei 1.
Doch, Sie haben sich ja wirklich was Schönes aufgebaut. Man sieht ja auch hier die Familienfotos im Wohnzimmer stehen von Ihren Kindern, die ja jetzt auch schon Kinder bekommen haben. Also sie sind mittlerweile auch Großeltern geworden. Mhm. Aber jetzt nochmal zu Ihrem Leben in West-Berlin. Wie haben Sie sich das dann aufgebaut?
Gar nicht. Ich habe keine Arbeit gefunden, erstmal. Meine Ausbildung an der Universität in Amerika, ich hatte einen Magister, das ist mehr als heute ein Magister, das ist ein 6-jähriges Studium. 6 Jahre und ich hatte einen Durchschnitt von 1. Also ein guter Abschluss. Und das wurde nicht anerkannt, weil angeblich die Hochschulen in Amerika so minderwertig sind im Vergleich zu Deutschland. Ich ging zu der FU hier und fragte, ob ich irgendwas machen könnte, um das irgendwie auszugleichen oder mein Studium hier nochmal machen praktisch. Die Beraterin von der Germanistikabteilung sagte, wollen Sie bei uns promovieren? Ich sagte, ich habe nicht mal einen Studienabschluss. Ich habe keinen Studienabschluss in Deutschland, außer einen Doktor. Und sie sagte, ach, die deutschen Hochschulen sind minderwertig im Vergleich zu Amerika, wissen das. Und dann habe ich meinen Doktor hier gemacht. Danke, vielleicht nach Amerika so eine Hochschule da, aber es hat nie geklappt. Das Resultat war, Christiane hat eine relativ gute Arbeit gefunden und ich war 8 Jahre zu Hause mit den Kindern als Hausmann, während ich meine Doktorarbeit schrieb. Und ja, da habe ich schon viel gelernt. Kleine Kinder sind sehr lehrreich.
Ja. Ja, und ich finde, man kann ja auch sagen, wenn man jetzt so insgesamt auf Ihre Geschichte zurückblickt, dass Sie beide starke Charaktere sind, die auch hartnäckig sind. Also Sie haben ja nicht aufgegeben. An allen möglichen Stellen wurden Ihnen Steine in den Weg gelegt und Sie haben sich aber immer irgendwie einen Weg drumherum gebaut. Also Sie haben sich das ja wirklich auch erkämpft, dass Sie überhaupt zusammenbleiben können und Ihre Familie so großziehen können.
Ich wusste, was ich wollte. Meine Frau wusste, was sie wollte. Und da sind wir so unterschiedlich vom Wesen her.
Das wäre nämlich auch noch meine Frage jetzt zum Schluss, die mich die ganze Zeit interessiert hat. Und zwar, was ist es, was Sie an Ihrer Frau so lieben? Oder wie würden Sie sie beschreiben?
Also, ich würde so sagen, ich mag sehr viel an meiner Frau. Dass sie sehr fürsorglich ist, sehr liebevoll ist, dass sie eine gute Mutter und Großmutter ist, wirklich sehr liebevoll mit den Kindern. Auch hört sich platt an und sehr, vielleicht finde viele nicht gerne, dass sie sehr gut kochen kann, sehr häuslich ist. Auf der anderen Seite, sie ist sehr selbstbewusst. Die war Betriebsratsvorsitzende lange Zeit, also in einem Männerbetrieb, IG Metall, so ein Metallbetrieb, wo die Frauen nichts zu sagen haben, aber sie hat sich durchgesetzt. Das alles mache ich sehr und ich liebe das an sie, aber das ist nicht der Grund, warum ich sie liebe. Warum ich sie liebe, das ist für ihr irrational, kann ich nicht sagen. Ist so.
Ja, es ist ja was Emotionales.
So. Und ich verliebte mich in sie, ohne überhaupt was über sie zu wissen. Jetzt weiß ich, kenne ich sie sehr gut und es hat sich nicht verändert. Also vielleicht intensiver geworden.
Wow, auf jeden Fall sehr inspirierend.
Ich sah, als wir unsere Silberhochzeit gefeiert haben, wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet inzwischen, als wir unsere Silberhochzeit gefeiert haben, habe ich zitiert aus unserer Stasi-Akte. Da war ein Bericht von der Volkspolizei in Berlin, in Ostberlin. Und es hieß, der Schluss, es war eine Aufstellung von den Gründen, warum sie das ablehnen sollten, diesen Antrag. Also die überlegen, wie sie es ablehnen und warum. Und es stand da unten, es handelt sich nicht um eine ernsthafte Beziehung. Und danach wurde erklärt, sie ging davon aus, sie wollte mich heiraten, nur um die DDR zu verlassen. Und ich sagte, wir sind 25 Jahre zusammen, die Stasi gibt es nicht mehr.
Ah, okay, verstehe. Vielen, vielen Dank für diese inspirierende Geschichte auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch gefallen hat und bedanken uns sehr fürs Zuhören. Tschüss!
Dies ist ein Podcast der Zeitzeugenbörse. Wenn ihr mehr über unseren Verein erfahren wollt, dann besucht uns im Internet auf www.zeitzeugenbörse.de oder folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Anfragen oder Anregungen kontaktiert.